Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Das finde ich sehr schön, dass Sie sich in so großer Zahl Zeit nehmen, am Wochenende, am Freitag, dass wir gemeinsam auf das Wort hören können, das ja letztlich Gott uns ausrichten lassen möchte. Gestern Abend gab es am Anfang und am Ende meines Vortrags, oder ich sage lieber Bibelarbeit, eine kleine Unruhe und ich konnte mir die nicht erklären. Ich meinte, die Krawatte war sauber geknüpft, der obere Hemdknopf war zu und ich habe erst am Schluss erfahren und gehört, dass da der Text von einer Folie hier hinter mir an die Wand geworfen wurde. Sehen Sie, so war ich mit Ihnen beschäftigt, dass ich das nicht gemerkt habe. Jetzt weiß ich nicht, ob das heute wiederkommt. Ah, da ist er ja schon. Ah, super. Das ist eine ganz gute Sache. Ich fürchte nur, dass Sie es nur die ersten 10 Reihen lesen können. Sie dürfen gern das Licht ausmachen hier, denn Sie müssen mich ja nur hören und nicht sehen. Und ob ich mein Manuskript lesen kann, ist ja mein Problem. Ich finde es gut, wenn wir den Text haben. Sie können es verfolgen. Schlecht ist für mich, Sie werden auch merken, was ich auslege und wo ich es bleiben lasse. Also so hat alles zwei Seiten. Aber jetzt zur Sache. 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 17, ich lese. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Dieser Abschnitt, und Sie merken, im Gegensatz zu gestern, wenn Sie gestern da waren, heute beginne ich gleich mit dem Text. Sie haben ihn ja, da brauche ich nicht so lange Einredeteile machen, sondern ich beginne gleich. Dieser Abschnitt hat zwei Teile. Es geht im ersten Teil um eine grundsätzliche Anweisung für alle Christen, Gutes zu tun. Und es geht im zweiten Teil ab dem Abschnitt, und wer ist, der euch schaden könnte, um die Frage, ja, was passiert, wenn man Gutes tut, bekommt man dann nicht auch Gutes als Antwort? Und Petrus behandelt den Fall, dass das eben nicht in jedem Fall geschehen muss und was man dann tut. So möchte ich auch diesen Text in diesen zwei Abschnitten besprechen, als erster Hauptteil die grundsätzliche Weisung an die ganze Gemeinde, die Verse 8 bis 12. Auch dieser Abschnitt, die Verse 8 bis 12, ist wieder klar untergliedert. Das erste Wort ist ein Wort an das Verhalten der Gemeinde, also ein Wort nach innen. Wie leben die Christen miteinander in der Gemeinde? Das zweite Wort, der Vers 9, ist die Frage, wie begegnen sie Angriffen von außen, Feindschaft, Bösem? Und das Ganze wird abgeschlossen durch ein Psalmzitat, denn wer das Leben leben und gute Tage sehen will und so weiter, mit einem ausführlichen Psalmzitat, und ich sage Ihnen gleich, auf das werde ich nicht eingehen. Der Abschnitt beginnt: endlich aber seid allesamt, endlich aber seid alle. Endlich. Dieser Abschnitt, den wir heute zu bedenken haben, ist der Abschluss dessen, was vorausgeht und was eingeleitet war, Kapitel 2, Vers 12, mit der Aufforderung: führt ein rechtschaffenes Leben. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Wort: führt ein rechtschaffenes Leben. Anschließend wurde gefragt, was dies bedeutet in verschiedenen Einrichtungen dieser Welt. Im Blick auf den Staat, im Blick auf die Sklaven, im Blick auf Männer und Frauen. Es wurden also Sonderfälle behandelt. Nicht gestern war der Fall Mann oder Frau. Nicht für beide gilt in allem das Gleiche. Oder Sklave, nicht jeder ist Sklave. Also besondere Gruppen sind hier angesprochen. Jetzt geht es wieder um alle. Wir haben also am Anfang ein Wort für alle und wir haben am Schluss ein Wort für alle und wir haben dazwischen verschiedene Anweisungen, die nun spezifisch sind für einzelne Gruppen innerhalb der Gemeinde. Und sehen Sie, genau so ist es im Wort Gottes und beim Gebot öfter, können Sie schon im Alten Bund kontrollieren und nachschauen. Es gibt Gebote für alle und es gibt Gebote für bestimmte Gruppen, für Einzelpersonen und so weiter. Jetzt sind wir wieder bei dem, was alle verbindet. Wo sich keiner, niemand herausnehmen kann, es ist Wort für alle. Und das heißt, hier geht es um verbindende und verbindliche Weisungen. Sie verbinden die Gemeinde. Und letztlich funktioniert Gemeinde und Gemeinschaft nur, wenn sich auch alle dran halten. Wenn man da aussteigt und ausreißt und sagt, das erwarte ich von euch, mir gegenüber, aber bitte lasst mich in Ruhe, ich muss das nicht tun, dann wird es mit Gemeinschaft schwierig. Und deshalb ist es auch betont, es ist im griechischen Urtext noch viel betonter, dieses alle. Endlich aber alle. Wie gesagt, wenn sich da Einzelne ausklinken, dann wird es mit Gemeinschaft schwierig. Gemeinschaft braucht verbindende und verbindliche Weisungen, die befolgt werden von allen, sonst funktioniert sie nicht. Seien Sie, das ist wie beim Mannschaftssport mit den Spielregeln. Wenn sich da einer nicht dran hält, dann ist das Ganze gestört. Oder auch wenn man in der Familie ein Spiel macht, muss man immer am Anfang die Spielregeln studieren. Und da muss man sich dann auch dran halten, sonst hat das Ding keinen Wert. Nicht, wenn dabei Mensch ärgerlich nicht einer in die Gegenrichtung fährt, der bringt alles durcheinander. Es geht nicht. Und so ist es auch im Gemeindeleben. Und das müssen wir uns klar machen. Und vielleicht kennen Sie das. Ist ja immer gut, wenn man in der Fremde spricht. Ich kenne ja wenige hier. Vielleicht kennen Sie das aus Gruppen und Kreisen, wo ein oder zwei Personen ganz große Schwierigkeiten machen. Weil sie nur Erwartungshaltung haben an die anderen, aber sich selber nicht einbringen, sich selber nicht danach richten. Und wie schwer das dann wird. So, jetzt gucken wir es genauer an. Das erste, das Wort für das Miteinander in der Gemeinde. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Sehr kurz, einfach eine Auflistung. Und wir beobachten auch sehr allgemein. Es wird kein Fall abgehandelt. Wer gestern Abend da war, gestern Abend hatten wir im Blick auf die Frau eine bestimmte Situation. nämlich die Situation der gläubigen Frau, die mit einem ungläubigen Mann verheiratet ist. Und da gibt es eine konkrete Weisung hinein in diese Situation. Hier haben wir ein allgemeines Wort. Es wird kein Fall geschildert, keine spezielle Situation. Ein Wort, das deshalb auch grundsätzlich gilt. Ein Wort, das einen Rahmen absteckt. Ein Wort, das einfach, darf ich dieses Bild nehmen, Pflöcke einhaut und sagt, dieser abgesteckte Bezirk, in dem bewegt euch, in dem lebt, das nimmt als Prüfung für die konkreten Fälle. Ist auch eine interessante Sache im Wort Gottes, können Sie auch im Alten Testament schon beobachten. Und es zieht sich dann durch, dass es sehr allgemeine Gebote gibt, die nun keinen speziellen Einzelfall als Hintergrund haben, und daneben ganz konkrete Weisungen für ganz bestimmte Situationen. Also hier ein Wort, das den Rahmen absteckt. Ich vergleiche die Gebote, oder nicht ich, so Mann, viele, häufig mit Leitplanken. Und bei vielen Geboten können Sie sich eine relativ breite Autobahn vorstellen. Eine breite, nicht nur drei Spuren, wie teilweise hierher. Ich habe sie aber heute ganz gemieden, weil der Verkehrsfunk, der war also schon grauenerregend heute Abend. Wahrscheinlich stünden die jetzt noch irgendwo in der Nähe von Stuttgart. Also heute ging's über Land und da war es dann auch nichts mit der Autobahn und mit den Leitplanken, die weit gesteckt sind. Aber nehmen Sie die Autobahn. Zehnspurig. Sie können ganz links fahren, Sie können ganz rechts fahren, Sie können schnell fahren, na, das kann man nicht mehr so oft, aber ideal. Sie können langsamer fahren. Das Gebot steckt, oder viele Gebote stecken einen weiten Raum ab, der uns einen verantwortlichen Spielraum lässt zur Gestaltung. Aber er sagt Halt an der Grenze. Übertrete die Grenze nicht, überfahr die Grenze nicht, sonst gibt es ein Unglück. Es ist zum Beispiel hochinteressant, dass uns die Heilige Schrift zur Gestaltung der Ehe verhältnismäßig wenig Konkretes sagt. Es gibt schon ein paar Hinweise. Da gibt es einen Freiraum. Sind auch nicht alle Menschen gleich. Aber das Wort setzt eine klare Grenze. Und so bin ich davon überzeugt, wenn Gott uns Weisungen gibt aus seinem Wort, dann heißt es nicht, dass wir den Verstand ausschalten können, weil wir ja alles klar haben, was zu tun ist. Nein, wir müssen dieses Wort auf die jeweilige Situation übertragen, in der wir stehen. Und deshalb haben wir hier keine Situationsangabe, sondern dieses grundsätzliche Wort. Und sehen Sie, das ist unsere Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe. Wenn Sie merken, das trifft jetzt für mich an irgendeinem Punkt, dann müssen Sie dieses Wort hineinnehmen in Ihr Leben und sich fragen, wie sieht das konkret aus in meiner Situation? Wie lebe ich da? Mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Zum Einzelnen. Es beginnt mit der Aufforderung, seid gleichgesinnt. Seid gleichgesinnt. Was ist gemeint? Ich persönlich bin überzeugt, dass es hier nicht um eine langweilige Einförmigkeit und Eintönigkeit geht. Die gibt es schon deshalb nicht, weil wir Menschen so verschieden sind. Auch in der Gemeinde. Sie brauchen sich nur umschauen, Sie werden keinen sehen, keine sehen, die gleich aussieht. Wir sind sehr verschieden, auch in der Art, auch im Temperament. Auch bei Christen ist es so, dass einer gleich losgeht und die andere etwas zurückhaltender ist. So sind wir, auch in der Gemeinde. Das wird nicht aufgelöst. Das ist mit ein Schöpferprinzip, die Verschiedenheit und nicht die Einförmigkeit und Eintönigkeit. Aber durch den Glauben an denselben Herrn Jesus Christus gibt es eine gemeinsame Basis und eine gemeinsame Ausrichtung. Und die gemeinsame Basis und die gemeinsame Ausrichtung schafft doch eine Übereinstimmung in ganz zentralen Fragen des Glaubens und des Lebens. Es gibt Grundlagen für unseren Glauben und für unser Leben, wo wir übereinstimmen. Auch in unserem Leben, auch in unserer Ausrichtung. So breit auch das Spektrum persönlicher Möglichkeiten ist, auch bedingt durch unsere persönliche Art, es gibt doch eine große Übereinstimmung in zentralen Fragen und die ist notwendig. Und das heißt, wir müssen immer klären, immer wieder neu klären, wo ist die gleiche Gesinnung notwendig, ja Voraussetzung für die Gemeinde und wo ist sie es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer gleich sortiert haben. Ob es nicht immer wieder passiert, dass wir im Grunde nebensächliche Fragen so hoch hängen, dass wir auch da unbedingt gleicher Meinung sein müssten. Wir müssen, und ich meine, das geht nur im gemeinsamen Hören auf die Schrift, klären, wo ist eine gleiche Gesinnung notwendig und wo ist sie es nicht. Wo sollten wir Einigkeit haben und wo dürfen wir durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Es würde viel Streit vermeiden, wenn wir die wichtigen von den zweitrangigen Fragen unterscheiden. Ich darf ein Beispiel nennen. So ist es meines Erachtens, oder müsste es meines Erachtens eine übereinstimmende Grundüberzeugung in der Gemeinde sein, dass ihr Auftrag ist, hinzugehen und Menschen zu rufen durch das Evangelium zu Jesus Christus. Aber die Frage, wie dies im Einzelfall geschieht, das ist eine offene Frage. Da sind wir durch Gebet, durch Gespräch, durch Information, durch die Benutzung unseres Verstandes, durch Diskussion und letztlich durch Meinungsbildung gefragt, wie wir das heute angemessen machen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Ich möchte damit nur zeigen, dass wir es nötig haben und brauchen, dass wir klar sehen, wo ist auf jeden Fall dies notwendig, dass wir gleichgesinnt sind. Und wo gibt es auch eine Breite der Meinungen, die durchaus in der Gemeinde sein darf? Seid gleichgesinnt. Was meint Petrus hier? Nun mache ich einen Vorschlag, dem man nicht folgen muss. Ich habe mir die Begriffe so angeschaut und drüber nachgedacht. Gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Und bin für mich zur Überzeugung gekommen, das Erste, die gleiche Gesinnung, die fällt eigentlich raus. Die unterscheidet sich von den anderen. Und deshalb mache ich folgenden Vorschlag, ich würde hinter gleichgesinnt einen Doppelpunkt setzen. Gleichgesinnt, das hieße hier, und das meint Petrus, gleichgesinnt, indem ihr mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig seid. Das soll euer aller Gesinnung ausmachen. Diese vier Eigenschaften. Gebe zu, der Versuch einer Auslegung. Im Moment bin ich überzeugt davon. Also, gleichgesinnt, Doppelpunkt, mitleidig, mitfühlend, echte Anteilnahme am Leben des Anderen, an seinem Ergehen, an Freude und Leid. Mein Nächster ist mir nicht gleichgültig. Weinet mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Ich bin am Du interessiert, am Menschen, an seinem Ergehen. Brüderlich, wir sind Geschwister, Schwestern und Brüder. Das heißt, wir stehen eigentlich auf einer Stufe, auch wenn hier dieses Pult hier etwas erhöht ist. Ich sehe das nur aus pragmatischen Gründen, dass mich die Hintern auch noch sehen. Ich war am vergangenen Wochenende zu einem Seminar mit Mitarbeitern, da waren es etwas weniger Teilnehmer und da gab es auch eine Bühne und auf der Bühne war ganz modern ein runder kleiner Tisch und da sollte ich von da sprechen und meine erste Handlung war, dass ich den Tisch nahm und runtergestellt habe von der Bühne auf die gleiche Ebene zu den Teilnehmern. Brüderlich, geschwisterlich. Ich glaube, das ist für die Gemeinde eine ganz wichtige Sache, dass wir das so sehen. Natürlich gibt es besondere Aufgaben und Berufungen und Ämter. Das ist keine Frage. Das ist gleich wie in der Welt. Aber wir sollten uns trotz diesen verschiedenen Ämtern nicht daran täuschen, dass wir Brüder und Schwestern sind. Dass wir auf einer Stufe stehen vor unserem Herrn. Einer ist euer Meister. Das müssen wir leben. Manchmal ist es leichter mit Hierarchien und mit Autoritäten, wenn einer was sagt und alle folgen oder tragen die Folgen. Aber das ist meines Erachtens nicht das biblische Prinzip. Übrigens auch dahingehend, dass eigentlich Gott darauf abzielt, dass jeder sein Leben verantwortlich vor Gott lebt. Und eine selbstständige Persönlichkeit ist vor ihm und dadurch auch fähig, eben Bruder und Schwester zu sein. Gott will keine abhängigen Menschen, keine Menschen, die von Menschen abhängig sind. Das ist mir hochinteressant, was wir ja oft suchen. Nicht, wir hängen uns an jemanden, da sind wir abgesichert, wir brauchen nicht mehr denken, alles wird uns abgenommen. Gott möchte Ebenbilder. Muss ich mal überlegen, was das bedeutet, Ebenbild. Barmherzig, das Erbarmen über den anderen, das auch Schwächen mitträgt. Denke, das ist ein Gegenwort gegen das vorschnelle Richten und Urteilen. Barmherzig, der und die andere wird mitgetragen mit der Schwäche, die an uns haftet, mit körperlicher Schwäche, mit seelischer Schwäche, mit geistlicher Schwäche, mit Glaubensschwächen, mit Anfechtung und auch mit der Schuld. Wenn man hineinguckt in viele Gruppen und Kreise und mit den Menschen persönlich ins Gespräch kommt, ist es erschreckend, wie hart wir oft miteinander umgehen und es gar nicht mehr merken. Gerade auch Schwachen gegenüber, dass wir immer als die Fordernden kommen, barmherzig. Undemütig, die Demut stellt sich nicht über den anderen, sondern die Demut stellt sich neben den anderen und gegebenenfalls unter den anderen. Es geht hier um die liebende Zuwendung innerhalb der Gemeinde, deren Ziel es ist, dass jeder und jede in der Gemeinde mitkommen und mitgehen kann. Das ist das Entscheidende. Wer zu Jesus Christus gehören will, das ist die Grundentscheidung, hat Platz in der Gemeinde, völlig unabhängig von seiner Stärke oder Schwäche. Und das ist das Besondere der Gemeinde Jesu Christi und an dem wird sie sich auch messen lassen müssen, dass es kein Club ist einer besonders erlesenen Gemeinschaft. Der Starken, der Reichen, der starken Persönlichkeiten, sondern der und die, die zu Jesus gehören wollen, die haben Raum. Auch gerade der Schwache und der Schuldige und so weiter und so fort. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die mühseligen und Beladenen, die haben Platz. Seid mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Und wenn wir uns fragen, wie das geht, dann zeigt uns Paulus im Philipperbrief das Vorbild, Kapitel 2, Vers 5, seid gesinnt, wie Jesus Christus war. Das ist der Schlüssel. Ich muss weitermachen, sonst fällt der zweite Teil weg. Das zweite Wort im ersten Teil, ich mach's kurz, wendet sich an das Verhalten gegenüber den Feinden. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Es geht hier um die Feindschaft, die um des Glaubens willen erlebt werden kann. Anfeindung, weil ich Christ bin. Vielleicht ist uns das verhältnismäßig fremd, aber im Blick auf die Kirchengeschichte leben wir vielleicht doch in einer Ausnahmesituation. Vergeltet nicht Böse mit Bösem. Und das heißt einmal anders gesagt und zugespitzt, verzichtet auf die Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit wäre Auge um Auge, Zahn um Zahn, also Böses um Böses, Scheltwort um Scheltwort. Verzichtet darauf, übt Feindesliebe, und das ist ja das Höchste, die höchste Form der Liebe. Und ich glaube, jeder und jede, die das schon versucht hat, durchzubuchstabieren, wirklich im Leben herausgefordert war, nicht theoretisch, die alle wissen, wie schwer das ist. Jedem Einzelfall erkämpft werden. Es ist völlig leicht, dieses Gebot zu verlesen, diese Weisung zu sagen und es groß herauszustellen und es zu rühmen als Spitze des Verhaltens im christlichen Glauben. Aber wenn wir gefordert sind, dann müssen wir es in jedem Einzelfall durchbuchstabieren. Und wir wissen, wie schnell uns dann die Galle hochkommt und wie schnell wir Scheltwort mit Scheltwort vergelten. Und das muss nicht nur in der direkten Begegnung mit den Feinden geschehen, sondern das kann dann auch zu Hause geschehen, allein im stillen Kämmerlein oder dass man seinen Kragen am Küchentisch leert und die Familie sitzt drumherum und muss sich den Zornerguss anhören. Auch das ist möglich. Also ein hartes Wort, eine schwere Forderung. Und wenn wir denken, dass Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was macht ihr Besonderes? Das machen alle. Und dann das Gebot, du sollst deinen Feind lieben. Hier kann man nicht hoch drüber reden, sondern in größter Demut und sagen, hier ist uns ein Ziel vorgegeben, das in der Umsetzung uns ganz fordert. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet. Ich möchte das Wort segnen hier so erklären und sagen, für den anderen zum Guten reden und handeln vor Gott und vor Menschen. Für den anderen zum Guten reden und handeln vor Gott und den Menschen. Und das gilt nicht nur in der Öffentlichkeit. Das gilt auch in den eigenen vier Wänden. Und ich glaube, das ist eine ganz schwere Sache, die uns da aufgetragen ist. Ich habe schon das Wort von Jesus erwähnt, weil ja die Frage ist, wie können wir das? Wir können es nur von Jesus her. Wir können es nur von der Ausrichtung auf ihn her, der so gelebt hat, der nicht widerschallt, als er gescholten ward.
der hier wirklich den Willen Gottes erfüllt hat, der am Kreuz für seine Feinde Fürbitte tat, Vater, vergib ihnen. Nur in der Bindung an ihn, der das gelebt hat und der uns in unserer Schwachheit trägt und für uns da ist und uns begleitet auf unserem schweren Weg, nur in der Verbindung mit ihm und im Gebet zu ihm können wir versuchen, dieses schwere Wort zu leben. Ich komme noch kurz zum zweiten Teil. Gutes tun muss nicht heißen, Gutes zurückbekommen. Jesus hat gesagt, lasst euer Licht leuchten, dass es die Menschen sehen und dass sie das anerkennen und den Vater im Himmel preisen. Das geschieht zuweilen. Gott sei es gedankt. Aber wir wären schlecht beraten, wenn wir sagen, wenn wir Gutes tun, dann darf ich auch erwarten, dass ich von Menschen Gutes zurückbekomme. Das ist nicht immer der Fall. Es kann geschehen, aber es muss nicht geschehen. Und jetzt merken wir, dass Petrus diesen Fall sofort aufnimmt, dass kein Missverständnis passiert. Denn ich erinnere, dieser ganze Abschnitt steht unter der Überschrift, die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen, müssen die nicht zur Einsicht kommen. Also dem Bösen eine Woche, einen Monat, aber dann, bitte, wenn ich dann einen Monat das Böse ertragen habe oder die Bösen, dann muss es doch jedem einleuchten, wenn ich so lieb und nett zu ihm bin. Wenn ich Scheltwort nicht mit Scheltwort vergehe, wenn ich ihn segne, wenn ich für ihn bete, wenn ich Gutes von ihm rede. Und jetzt sagt Petrus, und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen? Und dann am Schluss dieses Abschnitts, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Es ist ungeheuer stark in den Worten Jesu und auch hier in diesem Brief, dass uns nie etwas vorgemacht und versprochen wird, was nachher nicht kommt. Das Wort Gottes ist an diesem Punkt kropfehrlich. Vielleicht gefällt es uns deshalb nicht immer. Wir Menschen sind ja in unseren Erwartungen oft Schwärmer. Auch wir Christen. Wir malen uns etwas aus, was Schönes, was kommen müsste. Wir erfinden eigene Prophezeiungen, die wir uns dann vorgaukeln. Und das Wort Gottes ist ungeheuer ehrlich und verspricht nichts, was nicht kommt. Also auch wenn du das Gute tust, es kann geschehen, dass du es nicht zurückbekommst. Dass es die Menschen nicht lohnen. Gott wird's lohnen, aber es kann sein, dass die Menschen nicht lohnen. Und sehen Sie, das kann eine zermürbende Sache werden im Leben oder sein. Wenn Sie so einen Konflikt haben, der Sie über Jahre hinzieht, und es ist da jemand oder mehrere, die Ihnen immer Knüppel zwischen die Füße werfen, immer, immer, immer. Und das ist ja, wenn etwas lange geht, dann wird man mürbe. Dann hält man es nicht mehr aus, dann schlägt man doch zurück. Deshalb hier diese ganz nüchterne, realistische Sache. Nein, das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass es zum Leiden kommt, zur bleibenden Uneinsichtigkeit, zum bleibenden Undank, bis hin zur körperlichen Verfolgung um des Glaubens willen. Dies kann sein. Das geschieht in unseren Tagen. Da sind Christen, die für ihren Staat beten. Da sind Christen, die ihre Pflicht tun mit großem Opfer. Im Sinne von Petrus, ihre Pflichten tun als Staatsbürger. Und sie werden verfolgt. weil sie an Jesus glauben. Oder auch im ganz persönlichen Bereich. Vielleicht sind sie selber betroffen, vielleicht kennen sie jemand. Hier macht uns Petrus nichts vor, er verspricht uns nicht etwas und nachher kommt's ganz anders. Wie sich dann verhalten? Drei kurze Bemerkungen noch. Erstens, fürchtet euch nicht. Ich habe gedacht, Mensch, Petrus, du hast Nerven. Eieiei, fürchtet euch nicht vor Menschen, die Böses wollen, bis hin zur Verfolgung. Fürchtet euch nicht. Ah, da hat er mich getroffen. Täuschen Sie sich nicht in meiner Breite, da wäre ich hundertprozentig ein Angsthase. Da habe ich Angst. Vor Menschenangst, vor Spottangst, auch natürlich vor körperlichem Angst, körperlicher Verfolgung, aber auch der Spott. Da bin ich lieber ruhig. Fürchtet euch nicht vor Menschen. Leicht gesagt und schwer getan. Merken Sie, der Petrus, der hat heute harte Kost. Ist kein leicht verdauliches Müsli. Ist ein Bauchspeck. Schwere Kost. Fürchtet euch nicht. Es ist interessant, dass dieses Wort häufig in vergleichbaren Situationen gesagt wird. Dem Propheten Jeremia bei seiner Berufung. Fürchte dich nicht vor ihnen. Hat mehrere Mordanschläge erlebt, Jeremia, der Prophet. Fürchte dich nicht vor ihnen. Jesus in der Aussendungsrede seiner Jünger, Matthäus 10, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Da geht's um alles, aber die Seele nicht. Wie kann das geschenkt werden? Keine Furcht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Der Blick auf Jesus Christus zeigt die Rangordnung und klärt, Christen haben vor Jesus als ihrem Herrn Furcht im Sinne der Ehrfurcht. Und werden dadurch frei von der Menschenfurcht. Wenn ich es mit Menschen zu tun habe, die mir Böses wollen, kann ich nicht auf meine Kraft bauen. Sondern merken Sie dieses innige Wort, da geht's nur mit Christus im Herzen. Da brauche ich eine ganz enge Beziehung. Da muss ich von ihm abhängig sein. Die Gottesfurcht im Sinne der Ehrfurcht, im Sinne des Jesus ist Herr, nimmt die Menschenfurcht. Anders geht's nicht. Und dies Christus im Herzen führt zur Vergewisserung, dass er da ist. Sehen Sie, so endet das Matthäusevangelium mit diesem Wort, dass diesen wenigen Jüngern zunächst gilt, die hinausgesandt sind in eine Welt, und die in der ersten Christenheit das erlebt haben, wie sie auch auf Ablehnung gestoßen sind bis hin zum Martyrium. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wo ich diese Gewissheit im Herzen habe, da brauche ich mich nicht zu fürchten vor Menschen. Denn sie können wohl den Leib töten, aber die Seele nicht. Ich bin in Jesu Hand. Das zweite, bereit zum Zeugnis, nicht schweigen. Nicht schweigen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Bereit zum Zeugnis, was der Grund unseres Glaubens ist, warum wir an Jesus glauben und was das Ziel unseres Glaubens ist, nämlich von der Hoffnung, die in uns ist. Das gilt nicht nur in der Situation der Feindschaft, wo uns andere Böses wollen, das gilt grundsätzlich. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann. Hören Sie diese umfassenden Worte? Allezeit und gegenüber jedermann. bereit, Auskunft zu geben über den Grund meines Glaubens und über das Ziel meines Glaubens, über die Hoffnung. Ganz kurz einen Satz dazu. Ich persönlich bin überzeugt, dass dies die herausforderndste Sache ist unserer Zeit. Es war über viele Jahrhunderte nicht so notwendig, dass wir unseren Glauben bezeugen konnten und wir haben es den Hauptamtlichen überlassen und es war ein großes Wissen in unserem Volk. Aber diese Zeiten sind vorbei. Und jetzt gilt es wieder, dass wir als Einzelne unseren Glauben bezeugen können, dass wir darüber reden können. Ich persönlich sehe es als eine Herausforderung, dass wir Seminare veranstalten mit dem Thema, wie bezeuge ich meinen Glauben, wie rede ich darüber, dass wir uns gegenseitig Sprachhelfer sind. Sprachhelfer, wie kann ich das Evangelium von Jesus Menschen von heute sagen, dass sie es verstehen? Im Wissen, es braucht die Erleuchtung des Heiligen Geistes, dass es bei jemand ankommt. Aber genauso im Wissen, es bedarf unseren Fleiß und unserer Mühe, dass wir alles tun, was an uns liegt, um es verständlich weiterzusagen. Ich sehe darin die Herausforderung unserer Zeit. So werden wir zu Botinnen und Boten, zu Missionaren hinein in unsere Welt, hin zu unseren Nächsten mit dem Evangelium von Jesus Christus. Schwere Kost. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man so ein Wort hört und liest. Mir liegt's immer ein wenig im Magen. Und ich denke, wir haben hier klare Anweisungen. Wir haben eine Herausforderung. Wir haben einen Auftrag. Aber das andere sollten wir mithören. Und das ist das Entscheidende. Wenn Jesus auch Schweres von uns fordert, das Entscheidende ist, dass er bei uns ist, dass er uns trägt, dass er uns die Kraft gibt, dass er uns auch wieder aufhilft, wenn wir fallen, wenn wir Fehler machen, wenn es uns nicht gelingt, dass wir bei ihm bleiben, in seiner Hand und so vorwärts gehen, auch hineingehen in unsere Gemeinden und zu unseren Nächsten, in seinem Namen. Amen.